Auch ich möchte euch an diesem Ostersonntag herzlich begrüßen mit dem Ostergruß und mit diesem Bekenntnis, dass unser herrlicher Herr Jesus Christus auferstanden ist. Und ich bin mir sicher, dass ihr, ob laut oder leise in eurem Herzen, das heute schon mehrmals getan habt. Wir haben es vorher das dreimal bezeugt, dass es wahr ist und somit ein Zeugnis abgelegt von dem, was wir glauben. Dass unser Herr Jesus Christus auferstanden ist, dieser Glaube vereint uns, das macht unseren gemeinsamen Glauben aus. Dass diese Wahrheit, das ist unsere gemeinsame Hoffnung, auf die wir ausgerichtet sind, die wir gemeinsam teilen. Und dieses Wissen ist unsere Gewissheit, auch unsere Auferstehung und auch unsere Erlösung. So, die Auferstehung Jesu Christi ist das Herzstück und der Inhalt unseres Glaubens und auch unseres Bekenntnisses. Das Bekenntnis der Gemeinde ist das Herzstück der Auferstehung. Wenn man die Apostelgeschichte liest, und von Anfang an ist das die Botschaft gewesen, von Anfang an das Zeugnis Jesus auferstanden, bis zum Ende und bis heute ist das die Kernbotschaft des Evangeliums. Unser Herr Jesus Christus ist aus den Toten auferstanden, erlebt und darum auch leben wir und werden mit ihm weiterhin leben. Eine herrliche Botschaft. Und wie Paulus es auch geschrieben hat an die Korinther, die da ein sehr komisches Verständnis von der Auferstehung hatten, sagt, wenn wir das nicht mehr glauben und wenn wir das nicht haben, dann fehlt letztendlich nicht nur der Inhalt unserer ganzen Predigt, sondern da fehlt der Inhalt unseres Glaubens. Und das ist gut, dass wir auch an diesem Ostersonntag auch wieder über die Auferstehung nachdenken, was sie bedeutet, uns daran wieder erinnern, unseren Glauben darin festigen. Wir leben in ungewöhnlichen Zeiten. Jeder spürt das, jeder merkt das. Also ungewöhnliche Zeiten und wir feiern auf eine ungewöhnliche Art und Weise Gottesdienste. Auch das ist nicht so, wie wir es kennen. Und ich möchte heute mit euch heute an diesem Ostersonntag einen ungewöhnlichen Ostertext anschauen. Auch der Predigttext ist ein ungewöhnlicher. Wenn wir gerade nicht in der Markus-Reihe wären und fortlaufend den Bibeltext betrachten würden und ich in einer Gemeinde eine Osterpredigt halten würde, ich weiß nicht, ob ich einfach so spontan sagen würde, jawohl, ich predige diesen Text. Die Bibel kennt viele, viele Bibelstellen. Die Bibel hat viele herrliche Stellen über die Auferstehung Jesu, über die Botschaft, über den Inhalt, über die Auswirkung der Auferstehung. Und es bilden sich natürlich viele klassische Texte an. Aber für all die, die schon über die Jahre Christen sind, ich bin mir sicher, ihr habt ja schon einige Osterfeste erlebt und habt ja schon einige Predigt über 1. Korinther 15 gehabt oder über Johannes Kapitel 20, wie auch immer. Es ist vielleicht gut, mal auch diese Wahrheit aus etwas anderem Blickwinkel zu betrachten. Und so haben wir heute einen ungewöhnlichen Text. Wir sind in der Markus-Reihe. Für all die, die sich heute vielleicht zum ersten Mal dazugeschaltet haben oder diese Reihen hören, wir folgen dem Markus-Evangelium Abschnitt für Abschnitt, Perikope für Perikope und legen das in den Sonntagspredigten aus. Und folgen diesem Rhythmus. Und ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass heute Markus Kapitel 12, die Verse 18 bis 27 heute an der Reihe sind. Also das ist unsere normale fortlaufende Predigtreihe und der Text, den würden wir auch so in der Reihe lesen. Aber heute ist der Ostersonntag, heute feiern wir, bekennen wir, glauben wir und bezeugen wir die Auferstehung Jesu. Das Thema ist die Auferstehung und von daher bin ich sehr, sehr glücklich, dass dieser Text uns auch über die Auferstehung etwas sagt. Etwas aus einem etwas anderen Blickwinkel möchte ich mit euch heute anhand von diesem Bibeltext über die Auferstehung nachdenken. Ich möchte diesen Text lesen, dann will ich Jesus bitten, ihn die Predigt zu segnen und dann wollen wir uns Zeit nehmen für diesen Text. Markus Kapitel 12, ab Vers 18. Schlagt eure Bibel auf oder hört zu. Wie gesagt, versuche ich es gut zu lesen. Und es kommen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gibt keine Auferstehung und sie fragen ihn und sprechen. Lehrer, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt und lässt eine Frau zurück und hinterlässt kein Kind, dass sein Bruder seine Frau nehme und seinen Bruder Nachkommenschaft erweckt. Es waren sieben Brüder und der erste nahm eine Frau und als er starb, hinterließ keine Nachkommenschaft. Und der zweite nahm sie und starb und ließ keine Nachkommenschaft zurück. Und der dritte ebenso. Und die sieben hinterließen keine Nachkommenschaft, Zuletzt von allen starb auch die Frau. Wessen Frau von allem wird sie in der Auferstehung sein? Wenn sie auferstehen werden. Denn die sieben haben sie zu Frau gehabt. Jesus sprach zu ihnen, irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schrift nicht kennt und nicht die Kraft Gottes? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sind wie Engel, die in den Himmel. So werden sie wie die Engel in den Himmel. Was aber die Toten betrifft, dass sie auferweckt werden, habt ihr nicht im Buch Mose gelesen, wie Gott beim Dornbusch zu ihnen redet und sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Er ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Ihr irrt sehr. Ich möchte beten. Mein Gebet, Jesus Christus, dass auch diese Predigt dich groß macht, dich verkündigt, dich verherrlicht. Wir wollen dir Frucht bringen, die dir gebührt, die Anbetung. Wir wollen dich bekennen als den gestorbenen, auferstandenen. Jesus Christus, und mein Gebet ist, Herr, dass du diese Predigt in der Kraft des Heiligen Geistes begleitest und das über die Grenzen dieses Ortes und über die Grenzen des Internets, du durch deinen Geist zu den Herzen derer sprichst, die heute hören. Jesus Christus, rede zu den Herzen und stärke den Glauben, überführe uns, weise zurecht, ermahne, aber auch gib uns eine Hoffnung, Freude, Glauben in unser Herzen, jedem das, was er braucht. Das vermagst du, du kennst jeden, weißt, wo er steht, was er glaubt, was er denkt. Herr Jesus Christus, gebrauche diese Predigt. Ich bekenne heute umso mehr, dass der Inhalt dieser Predigt schwer ist und dass die Botschaft klar ist. Und darum bitte ich dich um Freimütigkeit und um Klarheit, Herr, dass du darin verherrlicht wirst. Amen. Zu schnell neigt man bei diesem Text und bei diesem Abschnitt in den Gedanken bei einer Aussage Jesus hängen zu bleiben und über sie nachzudenken. Das ist die Aussage, wie wird es sein, wenn wir nach der Auferstehung, wenn wir auferstehen, wie wird es mit meinem Lebenspartner sein? Wie wird es mit meinem Ehemann, mit meiner Ehefrau sein? Das mag, was Jesus hier gelehrt hat und gesagt hat, mag es bei dem einen oder anderen für Unsicherheit sorgen oder vielleicht sogar für ein bisschen für Angst oder Unwissenheit und denken, oh nein, werde ich, was wird mit meinem Ehepartner sein, was wird mit meiner Ehefrau oder was wird mit meinem Ehemann sein, werde ich sie noch so lieben, noch so kennen? All diese Fragen sind uns bekannt, sind mir bekannt, werden mir auch immer wieder von den Geschwistern gestellt. Wenn wir auferstehen bei Jesus sein werden, werden wir uns kennen, werden wir uns wiedererkennen, werden wir uns lieben und all das. Also das sind natürlich Fragen, die uns sehr, sehr stark beschäftigen, auch viel mit Neugier begleitet sind. Und man neigt sehr schnell, die ein bisschen so im Fokus von dieser Aussage oder von diesem Text zu sehen und sich darauf zu begrenzen und sagen, okay, was sagt Jesus über das Verheiratetsein nach dem Tod? Was sagt Jesus über die Ehe nach der Auferstehung? Ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass für die einen das ein bisschen beunruhigend ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass für den einen oder anderen das auch sehr befreiend ist. Vielleicht sagt der eine oder andere sich, der keine gute Ehe führt, ha, gut, ich freue mich auf die Auferstehung, ich warte auf die Auferstehung. Kann sein, ich bin da nicht naiv. Aber darum geht es nicht in diesem Text. Das ist auch nicht die Botschaft dieses Textes, sondern genauso wenig wie der Predigttext, den wir vor zwei Tagen miteinander angeschaut haben, in der die Pharisäer und die Herodianer Jesus eine Falle stellten, um ihn Jesus nach der Steuer gefragt haben. Genauso wenig wie dieser Text letztendlich die Steuer im Fokus hatte, sondern die Anbetung Gottes und die Frucht, die Gott zusteht. Wir, die wir Gott zustehen, das, was Gott gehört, ihm geben sollen. Das ist eigentlich der Fokus. Aber man kann sehr schnell dann bei den Steuern hängen bleiben und so weiter. Genauso wenig ist hier die Frage, wie wird das sein, wenn wir auferstehen, werden wir unsere Ehen weiterführen oder nicht? Das ist nicht im Fokus, das ist ein Teil davon. Und diese Thematik erläutert ein wichtiges Thema. Und somit ist die Auferstehung in diesem Text ist schon die Botschaft, aber nicht die zentrale Botschaft. Sondern anhand dieses Themas der Auferstehung wird etwas sehr Zentrales deutlich gemacht. Etwas Wichtiges deutlich gemacht. Und das möchte ich euch heute zeigen. Da möchte ich euch heute in diesen Text mit hineinnehmen. Heute wiederum die alte Gewohnheitsweise. Ich halte heute es wieder für notwendig, kurz den roten Faden aufzugreifen, euch kurz wieder hineinzunehmen, damit ihr mit mir den Gedankengang nachfolgen könnt, um diesen Text richtig einzuordnen und auch richtig auszulegen. Ich hoffe, dass diese Kontextarbeit nicht zu arg zu lästig für euch erscheint und ihr denkt, nicht schon wieder. Wie viele Jahre wiederholen wir immer den Kontext? Aber der wächst ja. Von Predigt zu Predigt wächst er und wir bekommen ein ganzheitliches Bild. Von daher lasst mich das sehr schnell zusammenfassen, um was es hier geht, wie der Lukas schon vorher gesagt, was vorher geschah. Was ist vorher passiert? 3 Jahre lang hat Jesus Christus das Evangelium des Reiches Gottes und des Reiches des Sohnes gepredigt. Er predigt die Umkehr zur Buße und sagt, dass das Reich Gottes kurz vor der Tür steht. In dieser Zeit bildet er seine Jünger aus, die Apostel, die dann später als Zeugen dieses Evangeliums in die Welt hinausgehen sollten und dieses Evangelium verkündigen sollten von diesem Reich. Kurz vom Ende dieser 3-jährigen Ausbildung und dieses 3-jährigen öffentlichen Dienstes hat er 3-mal bezeugt, was mit ihm passieren wird. Dass er leiden wird, dass er verraten wird, dass er überliefert wird, leiden und sterben und vor allem, dass er auferstehen wird. Das hat er 3-mal klar und deutlich gelehrt. Das ist kein Geheimnis in diesem Sinne gewesen. Nur verstanden das die Jünger nicht. Aber dieses hat er 3-mal deutlich bezeugt. Und jetzt sind wir von unserem Text und von diesem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, wir sind jetzt in dieser einen Leidenswoche. Wir sind in dieser Woche, in der genau das passiert, was er 3-mal angekündigt hat. Verraten, verspottet werden, überliefert werden und sterben und eben auferstehen. Das ist unser Text und das ist eben unser Kontext. Und diese Leidenswoche, diese letzte Woche, die ist die kennzeichnet voller Konfrontationen. Die ist gekennzeichnet voller Auseinandersetzungen mit den Führern Israels. Der Grund dafür ist ihr steigender Hass und ihr Verlangen und ihre Pläne und ihre Überlegung, Jesus beiseite zu schaffen. Warum? Weil Jesus ihr Unglauben, weil Jesus ihre Heuchelei und weil Jesus ihre Unwissenheit offengelegt hat und sie da bloßgestellt hat und dafür sie verurteilte. Und je mehr und je deutlicher er zeigte, dass sie Ungläubige sind, je mehr er zeigte, dass sie Heuchler sind und letztendlich, dass sie total Unwissende sind, was den Willen Gottes anbelangt, umso mehr hassten sie ihn und umso mehr fassten sie den Entschluss, ihn zu beseitigen, ihn töten zu lassen. Das Urteil Jesu über diese Generation, über diese Führung Israels, ist vernichtend. Er sagt, keine Frucht. In diesem Volk Gottes, das Gott dazu erwählt hat, das er dazu gebaut hat, angelegt hat, eines wie ein Weinberg, ist, sie sollen Frucht bringen. Und dass der Sohn kommt, um diese Frucht zu holen, keine Frucht. Und dieses Urteil spricht Jesus über die keine Frucht, stattdessen Unglaube, Heuchelei und Unkenntnis. Das ist ein vernichtendes Urteil, das Jesus über diese Generation spricht. Der Grund für ihre Fruchtlosigkeit, und jetzt kommen wir zu unserem Text und zu dem Kontext, warum jetzt dieser Text kommt. Der Grund für ihre Fruchtlosigkeit liegt darin oder liegt in ihrem Unverständnis und ihrem Irren in bezüglich des Willen Gottes. Sie kennen den Willen Gottes nicht. Sie verstehen den Willen Gottes nicht. Sie begreifen nicht, was Gott will. Sie begreifen nicht, was Gott gehört. Was Gott für einen Anspruch hebt. Sie verstehen das nicht. Und der Grund, warum sie es nicht verstehen, und das ist das Zentrum und die Hauptbotschaft unseres Textes, der Grund, warum sie es nicht verstehen, weil sie Gottes Willen in den Schriften nicht erkennen, weil sie die Schriften nicht verstehen. Verstehen sie die Schriften nicht? Irren sie in bezüglich der Botschaft und der Inhalts der Schrift? Irren sie in bezüglich des Willen Gottes? Weil sie den Willen Gottes nicht kennen, können sie nicht die Frucht geben, die Gott gebührt. Darum kommt dieser Text an dieser Stelle. Er behandelt also die Thematik, warum eine Fruchtlosigkeit? Woher kommt diese Fruchtlosigkeit? Und Jesus überführt sie und sagt, ihr habt keine Ahnung, was in der Bibel steht. Das ist der Grund der Fruchtlosigkeit. Von daher denke ich, es ist ein guter Text. Der Schlüsselvers ist Vers 24, nicht Vers 25. Vers 25 wäre, denn sie in der Auferstehung heiraten sie nicht, sondern werden auch nicht verheiratet. Das ist, wo unser Fokus sehr schnell liegt. Das ist nicht der Schlüsselvers. Der Schlüsselvers ist ein Vers davor und der heißt folgendes. Jesus sprach zu ihnen, irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Das ist der Schlüsselvers. Er stellt es als Frage, ihnen gegenüber. Sie stellen ihm eine Frage. Ich hatte gerade das Wort auf meiner Zunge. Pariert. Er pariert zurück. Er stellt ihnen eine Frage. Er sagt, kann es sein, dass ihr falsch liegt, weil ihr keine Ahnung habt, was in den Schriften steht und weil ihr überhaupt keine Ahnung von Gott habt, von seiner Kraft habt. Ihr wisst nicht, wer Gott ist. Das ist eine Anklage, oder? Das ist eine steile These. Könnt ihr euch vorstellen, warum sie ihn dann natürlich noch mehr dann gehasst haben als vorher? Also, der Punkt ist, und das Zentrum und die Botschaft erstmal an dieser Stelle, und ich sage euch, was das heute mit Ostern zu tun hat. Das Zentrum und die Hauptbotschaft ist, es geht hier um ihr Irrtum bezüglich der Schrift. Und somit die Folge daraus, der Fruchtlosigkeit. Das ist die Botschaft. Wer mich kennt, weiß, dass das mein Lieblingsthema ist. Oder Lieblingsthema ist vielleicht falsch gesagt, aber mein großes Anliegen ist. Wie liest man die Bibel richtig? Und kann sein, dass der eine oder andere zu Hause, hier wahrscheinlich nicht, weil ich sehe ja euch, zu Hause sehe ich euch nicht, dass ihr sagt, oh, nicht schon wieder. Die Augen verdreht und sagt, oh Mann, nach so vielen Jahren fängt das schon wieder an mit diesem Thema. Ah, wie lesen wir die Bibel, Jesus das Zentrum der Schrift, all diese Dinge. Ich will es so sagen, ich habe mir diesen Text heute nicht ausgesucht. Ich habe mir auch den Schlüsselvers nicht ausgesucht. Ich folge der Schrift. Und was die Schrift sagt, das muss ich predigen. Ob es den Menschen gefällt oder nicht. Ob es euch gefällt oder nicht. Ich bemühe mich, dass es euch gefällt. Und dass ich das heute, das Thema, das ihr eigentlich schon kennt, vielleicht einfach eine neue Art und Weise mit euch anschaue. Aber da muss sich Gott mehr gefallen als den Menschen. Der Text gibt mir das vor. Nicht nur von der Reihe, sondern auch inhaltlich muss ich über dieses Thema reden und ich möchte über dieses Thema von diesem Text hier reden und euch zeigen, was das mit der Auferstehung zu tun hat. Mit Galater Kapitel 1, Vers 10 und ich sage euch nur, wo das steht und ich folge nicht nur diesem Text, ich folge auch diesem Text. Dort schreibt Paulus, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so werde ich Christi Knecht nicht. Und das ist meine Grundhaltung, auch in dieser Frage. Und ich mache es mir selbst immer wieder bewusst, auch in meinem Dienst. Der Dienst besteht, Christus zu gefallen und nicht Menschen zu gefallen. Das haben die schriftgelehrten Pharisäer getan. Das haben die Sadduzäer getan. Ihnen war die Meinung der Menschen wichtiger als die Meinung Gottes. Wir haben das letzte Mal angeschaut, das ist Heuchelei. Und wir sind Christus verpflichtet. Und gerade an diesem Tag, wo wir dieses Zeugnis von Jesus ablegen, müssen wir das neu bekennen und neu in uns ausrichten. Wir sind Christus schuldig, die Frucht und nicht der Menschen. Von daher habe ich Freimütigkeit, über diesen Text heute zu predigen und euch anhand von diesem Text dieses Thema zu entfalten. Wo liegt eigentlich der Irrtum? Ich habe diesen Text folgendermaßen überschrieben. Meine Überschrift für diesen Abschnitt heißt, die Auferstehung, eine Frage des richtigen Schriftverständnisses. Das ist mein Titel für diesen Text. Die Auferstehung, eine Frage des richtigen Schriftverständnisses. Nehme ich euch jetzt ein bisschen hinein. Wie gewohnt gebe ich euch einen kurzen Überblick, beziehungsweise ich versuche es in drei Gliederungspunkte, auch diesen Text zu gliedern. Ich merke, ich werde mehr und mehr wie Spurgeon, der alle seine Predigten in drei Punkten gliederte. Aber der Text gibt es mir einfach her. Von daher, in gleicher Weise, der Aufbau ist gleich wie die Abschnitte vorher. Warum? Weil inhaltlich sich letztendlich nicht viel ändert. Es geht immer noch um die Konfrontation. Es geht darum, dass die Führung Israels Jesus versucht zu überführen, in Anzuklagen bloßzustellen und einen Grund zu finden, ihn umbringen zu lassen. Und die Art und Weise passiert das Gleiche. Wir sind am Mittwoch in der Passionswoche und wellenartig kommen Parteiungen aus diesem Hohen Rat und versuchen, Jesus zu überführen. Und wir haben am Freitag, zwei Tage vorher, haben wir gesehen, wie schriftgelehrten Herodianer, die Pharisäer kamen, um Jesus versuchten zu überführen. Bei uns sind es jetzt zwei Tage her, bei Jesus waren es ein paar Stunden her, da kamen die Nächsten. Und dann kamen die Nächsten und die Nächsten. Das war der ganze Mittwoch war davon gefüllt von diesen Konfrontationen und diesen Fallenstellen, dieses permanent in ein, auf die Probe stellen. So kommen hier auch die Sadduzäer. Und ich habe drei Punkte, von daher, die sind, das ist nicht spektakulär wieder, aber die helfen uns trotzdem, den Inhalt ein bisschen zu heben. Der erste Punkt ist folgendes, die irrenden Feinde, stelle ich euch vor. Die irrenden Feinde, das sind letztendlich die irrenden Pharisäer. Denn das ist die Anklage, ihr irrt. Sagt er, irrt ihr denn nicht, weil ihr die Schrift nicht kennt? Und am Ende heißt es zu ihnen, ihr irrt sehr. Während der Abschnitt vorher die Feinde als Heuchler darstellt, zeigt jetzt dieser Abschnitt die Feinde als Irrende dar. Also das ist jetzt der Schwerpunkt. Nicht mal auf ihre Heuchelei, die wurde deutlich. Jetzt ist der Abschnitt da, um zu zeigen, wo lag ihr Fehler, wo lag ihr Irrtum. Das ist das Thema. Das sind die irrenden Feinde, das heißt die Unwissenden. Feinde ohne Erkenntnis, ohne Verständnis der Schrift. Und in dem Fall am Beispiel der Sadduzäer. Der Punkt, erster Punkt, wir gucken uns den ersten Vers an, oder die ersten Verse damit an, und ich werde euch nachher sagen, von Vers zu Vers, wo wir da sind, die irrenden Feinde. Der zweite Punkt, die absurde Frage. Ich zeige euch diese absurde Frage, die sie da stellen. Und diese absurde Frage ist eine konstruierte Geschichte, eine absurd konstruierte Geschichte. Die haben sich da echt was ausgedacht, etwas echt Absurdes ausgedacht. Offenbart und zeigt ihre Art und Weise, warum, was sie da tun, und zeigt in gewisser Weise die Falle, die sie stellen. So gucken wir uns diese Falle an, die sie die Sadduzäer gestellt haben, in einer wirklich einer absurden Frage. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, zum dritten Punkt. Und wenn ich da bin, wisst ihr schon, okay, der ist schon ein bisschen weiter. Und da kommen wir an den dritten Punkt, und da ist die überführende Antwort. Und da möchte ich euch eine herrliche Lektion der Schriftauslegung zeigen. Eine herrliche Lektion, wie man die Bibel wirklich lesen muss. Was ist nicht irren? Jesus macht eine herrliche Lektion. Ich bin froh, dass er ihnen ihre Frage beantwortet hat. Denn eins ums andere Mal hat das einfach nicht getan. Diesmal macht er es. Aber er gibt ihnen nicht, was sie wollen. Im Gegenteil, durch seine Frage überführt er sie ihres Irrtums. Das ist das Ziel, durch seine Antwort überführt er sie ihres Irrtums. Also, steigen wir in den Text hinein, gucken wir uns diese drei Punkte im Einzelnen an. Vers 18, Kapitel 12, Vers 18. Und es kommen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gibt keine Auferstehung, und sie fragen ihn und sprachen. Also, nachdem die Pharisäer und die Herodianer von Jesus ihre Heuchelei überführt worden sind, startet die zweite Welle. Sie kommen zurück und stehen bloß da. Die Sadduzäer, sie haben gesagt, okay, darf ich so sagen, kein Wunder, dass ihr es nicht geschafft habt. Sie waren sehr, sehr stolz. Sie hielten sich für weit Besseres und für weit Höheres. Die Sadduzäer stellten in dem Hohen Rat, also in dem Hohen Rat Israels, stellten sie die einflussreichste Gruppe. Sie waren diejenigen, die Leviten und die Priester und den Hohepriester stellten. Sie waren die Oberschicht Israels. Nicht nur vom Einfluss und religiösen Einfluss, sondern auch vom finanziellen. Das waren, darf ich so sagen, das waren die reichen, einflussreichen Menschen Israels. Das waren die, die Fäden gezogen haben. Das waren die letztendlich regiert haben, die letztendlich bestimmt haben. Und vor allem die über den Tempel geherrscht haben. Und als die Pharisäer und Herodianer kommen und sagen, okay, das hat nicht geklappt, sagen die, okay, alles klar, jetzt kommen wir. Jetzt, und das ist interessant, zum ersten Mal tauchen sie im Markus-Evangelium in dieser Weise auf. Vorher waren sie die, von denen wie ich euch letztes Mal versucht habe, euch vorzustellen, die Heuchler, sie haben im Geheimen die Strippen gezogen. Sie lassen die Drecksarbeit immer andere machen. In dem Fall haben sie zuerst die Pharisäer und Herodianer geschickt. Aber jetzt sind sie gezwungen, jetzt sehen sie in der Lage, jetzt merken sie, das kriegen die nicht hin, also müssen sie selbst aktiv werden. Ob sie dann wiederum ihre Jünger geschickt haben, könnte sein. Ihre Nachfolge könnte sein. Aber das haben wir nicht in Paralleltexten wie in den anderen. So lesen wir, kommen hier diese Sadduzäer von dem Hohen Rat. Eine zahlenmäßig vielleicht nicht so eine große Gruppe wie die Pharisäer, die sehr stark beim Volk waren, sondern die zahlenmäßig klein, aber einflussmäßig haben sie es in der Hand gehabt. Sie waren sehr stolz auf ihre Herkunft, auf ihren Dienst. Sie sahen sich als die Hüter und die Verwalter des Tempels. Sie sahen sich in der Linie der Hohepriester zum Beispiel, und man vermutet, dass der Name Sadduzäer sogar auch von dem Namen Zadok kommt. Das ist der Hohepriester zu David, der Salomo zu einem Thron verschafft hat oder dazu beigetragen hat. Also sie berufen sich auf diese Linie, auf diese Linie des Hohepriesters und sagen, wir sind die Linie. Und somit der ganze Segen und der ganze Dienst, die Autorität, alles läuft durch sie, egal wie klein sie sind. Sie haben es in der Hand. Sie sind Gottes Gesalbte, die sind von Gott eingesetzt. Obwohl, waren sie gar nicht. Denn wenn wir die Evangelien lesen, lesen wir mehrmals von den hohen Priestern. Aber in der Bibel, Gott setzt nur einen ein, und zwar den auf lebenslang. Und wenn er stirbt, dann wird er neu eingesetzt. Warum gab es zu der Zeit Jesu so viele hohe Priester? Weil sie von den Römern eingesetzt worden sind. Die Römer haben daraus eine Politik gemacht. Die haben hohe Priester eingesetzt und haben den Hohepriester wieder abgesetzt. Wenn sie gemerkt haben, er nimmt zu viel Einfluss und bekommt zu viel Macht, haben sie ihn einfach wieder abgesetzt, haben einen anderen eingesetzt. Und so haben sie Politik damit getrieben. Letztendlich hat nicht Gott die Hohepriester eingesetzt zur Zeit Jesu, sondern die Römer. Und so waren sie auch den Römern verschuldet oder verpflichtet. Sie waren darauf aus, bei ihnen Gunst zu bekommen, dass sie einsetzen oder eben nicht absetzen. Jeder Hohepriester, der wusste, die Römer haben die Obrigkeit und die Staatsgewalt, diese religiöse Führung abzusetzen. Also haben sie natürlich um die Gunst bei ihnen gebuhlt. Obwohl sie von ihrem Verständnis und ihrem Glauben die Römer als die Feinde und Götzendiener angesehen haben. Merkt ihr, was für eine Heuchelei? So, das sind die Sadduzäer, die sehr stark darauf bedachten. Aber ihr Dienst fokussierte sich vor allem auf den Tempel. Und ihr könnt euch vorstellen, als Jesus am Anfang der Karwoche, am Anfang dieser Woche, Leidenswoche, nach Jerusalem kam und den Tempel reinigte und diesen Tempel und den Dienst in diesem Tempel als eine Räuberhöhle bezeichnete, als ein Kaufhaus, da bedingten sich nämlich der Sadduzäer, da haben sie sich nämlich reich gemacht und Einfluss gesichert. Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr sie sich dann angegriffen gefühlt haben und gedacht haben, der muss weg. Er greift sie an, er greift ihr Geschäft an, er greift ihr Habengut an, ihr Wohlstand an, ihren Einfluss an, er muss weg. Kein Wunder, sahen sie sich jetzt in der Verantwortung, jetzt mussten sie agieren. Vorher war er unterwegs in Galiläa, in Judäa, überall, nur nicht in Jerusalem. Jetzt war er in Jerusalem, jetzt wurden die Sadduzäer aktiv. Jetzt standen sie auf und kamen, um Jesus anzugreifen. Schaut mal, was heißt, Vers 18, und es kommen Sadduzäer zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Das Markus-Evangelium gibt uns einen wichtigen Hinweis, um uns die ganze Spannung und die ganze Auseinandersetzung richtig einzuordnen, zu verstehen. Muss er vorher uns sagen, ihr müsst etwas begreifen, ihr müsst etwas verstehen, was die Sadduzäer geglaubt oder nicht geglaubt haben. Um diesen Abschnitt recht zu deuten, müsst ihr begreifen, sie waren gegen die Auferstehung. Sie glaubten nicht an eine Auferstehung. Das ist wichtig, dass wir das von vornherein wissen. Die Schrift nimmt uns da hinein und sagt, das ist wichtig, dass wir das hier verstehen. Denn das Ziel, das sie haben, ist das gleiche. Sie wollen Jesus beiseite schaffen. Der Weg ist ein etwas anderer Weg. Aber um zu begreifen, was sie wollen, sagt Markus, es ist wichtig, dass ihr wisst, sie glaubt nicht an die Auferstehung. Also was ist ihr Plan? Was haben sie vor? Es gibt ein Grundthema und eine Grundtheologie, die die Pharisäer ausgemacht hat. Und mit dieser Grundtheologie lagen sie im Clinch mit allen anderen religiösen Parteien Israels. Mit den Pharisäern in den Haaren. Und zwar, das war die Art und Weise, wie die Bibel gelesen haben, und es war die Art und Weise, wie sie interpretiert haben, wie sie verstanden haben und was sie dann geglaubt haben. Und ein wesentlicher Punkt ist, sie haben gesagt, es gibt keine Auferstehung, es gibt keine Engel, es gibt keine Geister, es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt nicht ein danach. Das Leben besteht im Jetzt und Hier. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das begreifen. Also, ihr Plan und ihr Ziel ist folgendes. Während die schriftgelehrten Pharisäer und die Herodianer Jesus dazu bringen wollten, eine Aussage zu treffen, gegen die Obrigkeit und somit bei den Römern madig zu machen, haben die Sadduzäer einen anderen Plan. Sie haben den Fokus mehr darauf gelegt, ihn bei dem Volk als dumm darzustellen. Ihn so darzustellen, dass er eigentlich im Gegensatz zu Mose steht, dass er die Schrift gar nicht kennt, dass Jesus ein Irrender ist, ein Irrlehrer ist. Denn sie wollen sagen, schaut mal, das, was Jesus lehrt, steht in dem krassen Gegenpart oder im Gegensatz zu dem, was Mose gelehrt hat. Er sagt, was Jesus lehrt, sagen die Sadduzäer, ist das Gegenteil von dem, was Mose lehrte. Das ist nicht vereinbar. Und sie wollten mit ihrer Lieblingsfrage oder mit ihrem Lieblingsthema, es gibt so Christen, die haben ihre Lieblingsthemen. Meins ist Jesus Christus Mitte der Schrift. Sie wollen immer, die werden immer darüber reden, tue ich auch, ja. Ist kein Vorwurf. Aber das ist das Thema, über das haben sie immer. Dieses Thema war ihr Totschlagargument. Und mit diesem Thema haben sie sich ständig auch mit allen anderen religiösen Parteien gestritten oder auseinandergesetzt. Die haben gesagt, ihr Pharisäer, ihr glaubt doch nicht an eine Auferstehung. Denn das taten die Pharisäer. Wenn ihr heute Zeit zu Hause habt und wenn ihr das so hört oder nachhört, dann drückt kurz Pause, also nicht jetzt, sondern danach. Und lest mal Apostelgeschichte 23. Apostelgeschichte, habe ich mir sogar notiert, 23, Kapitel 6, 23, Vers 6 bis 10. Ihr werdet dann die Begebenheit lesen, wo Paulus sich vor dem Hohen Rat rechtfertigt. In der Bibelstunde haben wir diesen Text gelesen, mit der Ohrfeige und so weiter. Und dann heißt es weiter, dann hat Paulus seine Strategie geändert, als er gemerkt hat, hier steht er vor der Obrigkeit im Hohen Rat, jetzt muss er gucken, wie er da handelt. Hat er das getan, was die Bibel sagt, seid listig wie die Schlangen, aber rein wie die Tauben. Das hat er gemacht. Und zwar wie? Er hat gesagt, er hat seine Strategie geändert und er hat sie gegeneinander ausgespielt, den Hohen Rat. Und zwar die Sadduzäer gegen die Pharisäer. Und wie hat er das gemacht? Er hat gesagt, lieber Hoher Rat, wisst ihr, warum ich hier angeklagt werde? Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Und die Sadduzäer, oh, es gibt keine Auferstehung der Toten. Und die Pharisäer sagen, doch, es gibt sie. Und wisst ihr, wie am Ende die Geschichte ausgeht? Da stehen die Pharisäer auf und sagen, dieser Mann hat nichts Falsches getan, um nur den Sadduzäern eins auszuwischen. Interessant. Geführt durch den Heiligen Geist, begleitet durch den Heiligen Geist, listig wie eine Schlange, rein wie eine Taube. Hat Paulus das gemacht, um aufzuzeigen, wie widersprüchlich diese Feinde eigentlich untereinander sind. Sie haben grundsätzlich andere Dinge geglaubt. Sie haben andere Dinge geglaubt. Und sie wussten ganz genau, Jesus-Theologie ist die Theologie der Auferstehung. Jesus lehrte selbst, ich werde sterben nach 3 Tagen auferstehen. Das lehrte Jesus, bezeugt es 3-mal. Jesus lehrte, dass aber nicht nur er auferstehen wird, dass die Menschen auferstehen werden. Das lehrt er so klar. Johannes Kapitel 5 könnt ihr gerne nachlesen. Dann sagt er, es wird der Tag kommen. Und er redet von der ersten Auferstehung, nämlich der geistlichen Wiedergeburt. Da werden alle die Stimme hören und sagt, jetzt ist schon der Tag da. Die werden vom Finsternis ins Licht übergehen. Das ist, was unsere Auferstehung heute bedeutet. Aber dann sagt Jesus, aber am Ende der Tage, an einem Tag, sagt, wird passieren, werden alle Menschen auferstehen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zum ewigen Gericht. An einem Tag nebenbei, sagt Jesus das, dazu noch mehr. Nicht an verschiedenen Tagen. An einem Tag wird es eine Auferstehung der Toten geben. Und das ist unerhört. Und die Sadduzäer sagen, das geht gar nicht, das stimmt gar nicht. Und sie haben gedacht, und die waren so schlau. Die waren so schlau und gesagt, wir zeigen dem Volk, Jesus ist, wenn er sowas lehrt, ein Irrlehrer, denn das steht nicht im Mose. Mose hat es nie gelehrt. Mose ist das Wahre. Jetzt muss ich noch schnell dazu hinfügen und euch das sagen, was sehr, sehr wichtig ist. Was haben die wirklich geglaubt? Oder die Sadduzäer, sie haben weder, oder für sie war, Entschuldigung, ich sage es nochmal anders, sie galten als die Hardliner, die eigentlich waren die Fundamentalisten, nicht die Pharisäer. Eigentlich waren sie die Extremsten von allen. Früher habe ich mir gedacht, das sind die Liberalen gewesen, aber das stimmt nicht. Die Liberalen waren die Herodianer. Die Extremsten Fundamentalisten waren die Sadduzäer. Wisst ihr warum? Weil sie gesagt haben, für uns ist nur das Wort Gottes wichtig. Und zwar nur die Schrift. Und zwar nur die Schrift, und zwar nur die 5 Bücher Mose. Alles andere, alle Überlieferungen, alle Traditionen, Alles andere, auch die Propheten und die Weisheitsliteratur, das sind nur Erklärungen des einen wahren, offenbarten Wort Gottes. Und sie fehlen. Da stimmt einiges nicht. Das unfehlbare Wort sind nur die 5 Bücher Mose. Und da haben sie gesagt, dazu sind wir verpflichtet. Und sie waren die Hüter der 5 Bücher Mose. Und natürlich aus den 5 Büchern Mose ergibt sich auch der Priesterdienst. Und darum sahen sie als die wahren Hüter des Opferdienstes, des Ritualendienstes und der 5 Bücher Mose. Sie haben nichts anderes mehr akzeptiert als nur die 5 Bücher Mose. Das heißt, sie haben einen Kanon im Kanon gehabt. Das heißt, sie haben gesagt, ja, Schrift, aber die wahre Schrift sind nur die 5 Bücher Mose. Das heißt, kamen die Schriftgelehrten Pharisäer und gesagt haben, wieso glaubt ihr nicht an die Auferstehung? Es ist doch so viel davon geredet, oder? Zum Beispiel, Psalmen, voll. Psalm 16. Du wirst nicht zugeben, dass ein Frommer die Verwesung sehe. Du wirst ihn herausholen. Psalm 76, glaube ich. Also voll, allein nur die Psalmen. Dann Propheten, Hesekiel, Kapitel 37, die Auferstehung der Totengebeine. Gell? Es gibt so viel. Und die Sadduzäer haben gesagt, das ist nicht Schrift. Das ist nicht Schrift. Mose hat das nie gelehrt. Wenn ihr es uns in Mose zeigt, dann glauben wir es. Könnt ihr es in Mose uns nicht zeigen? Gibt's. Und die waren fest davon überzeugt. Mose hat keine Auferstehung der Toten gelehrt. Und alles andere, was die anderen gesagt haben, die Pharisäer, Propheten, sagen, ah ja, eure Propheten. Weisheitsliteratur, Psalmen, das sind eure Psalmen. Nein, Mose, auf den müssen wir hören. Mose sagt uns, Mose hat das nie gesagt. Und das ist ihr Plan. Die wollen sagen, guck mal, Mose hat nie von einer Auferstehung geredet. Und da kommt einer und sagt, es gibt eine Auferstehung. Wer ist ein Irrlehrer? Mose? Das Volk sagt, niemals. Mose ist niemals ein Irrlehrer. Wer ist dann ein Irrlehrer? Ja klar, Jesus, oder? Das ist der Plan. Dieser theologischen Art und Weise, Jesus bloßzustellen, als einer, der gegen Mose ist. Als einer, der gegen Mose ist. Könnt ihr mir soweit folgen? Sehr wichtig, dass wir begreifen. Das heißt Folgendes. Lass mich noch ein, zwei Sätze was zu den Sadduzäern sagen. Ich halte das für eine sehr lehrreiche Lektion. Und sehr lohnenswerte und prüfende, auch für uns, wirklich. Ich möchte euch kurz zeigen, was die Konsequenz daraus gab. Sie waren der Meinung, es gibt keine Auferstehung. Das heißt, sie sagten, es gibt keine Geister. Somit gibt es auch keine Engel. Somit auch gibt es keine Dämonen. Somit gibt es auch wen nicht? Den Teufel. So, das existiert nicht. Davon waren sie überzeugt, sagen, das gibt es nicht in 5 Bücher Mose. Fanden sie nicht. Dann sagten sie, die Folgerung daraus, wenn es keine Auferstehung gibt, was gibt es dann nicht? Es gibt keine Existenz nach dem Tod. Das heißt, mit dem Tod ist alles vorbei. Das Leben ist allein hier jetzt und hier ist das Leben auf dieses Leben begrenzt. Das ist ihr Verständnis. Nicht schlecht, gell? Nee, nicht schlecht. Schlecht. Aber das ist ihr Verständnis gewesen. Das ist ihre Theologie gewesen. Es gibt kein Leben nach dem Tod. Und jetzt kommt's. Darum gibt es natürlich auch was nicht. Es gibt nämlich dann auch kein Gericht. Ist ja logisch, oder? Es gibt auch dann das jüngste Gericht nicht. Dann gibt es was natürlich auch nicht. Es gibt auch keine ewige Strafe. Voll gut für die. Haben sie schön fein rausgeredet. Und dann gibt es natürlich auch was nicht. Keine Notwendigkeit einer ewigen Erlösung. Und somit keine Notwendigkeit eines ewigen Erlösers. Es ist keine Notwendigkeit eines ewigen Messias notwendig. Weil es kein Leben nach der Auferstehung gibt. Merkt ihr, was alles da mit dieser Frage der Auferstehung zusammenhängt? Wenn man das leugnet, dann braucht es das ganze Evangelium nicht. Natürlich braucht es natürlich nicht, aus dieser Perspektive. Interessant, dass sogar der jüdische Geschichtsschreiber Josephus und andere Geschichtsschreiber, die Sadduzäer, nicht nur so bezeichnet haben als praktizierende Atheisten. Sie sagen, dass eigentlich die praktizierenden Atheisten sind. Sie sagen zwar, die sind religiös und die Ware und Tempelkult, aber in ihrer Theologie und ihrem Lebenswandel lebten sie eigentlich einen praktizierenden Atheismus. Schockierend, oder? Sehr schockierend. Und jetzt wird es noch besser. Nee, nicht besser nicht, noch schlimmer. Jetzt achtet man darauf, was sie wirklich eigentlich geglaubt haben. Sie glaubten, oder ihre ganze Theologie war eine auf Menschen ausgerichtete Theologie. Wisst ihr, was sie sehr betonten und mit den Pharisäern permanent weiterhin gekämpft haben? Und das wird euch bekannt kommen. Sie stritten, ob der Mensch einen freien Willen hat oder nicht. Und sie behaupteten, der Freiwille des Menschen. Es geht um den Menschen. Und Menschen leben hier und jetzt seine Freiheit. Und sie kämpften für den freien Willen des Menschen. Die Pharisäer haben gesagt, nein, es gibt eine Prädestination, eine Vorherbestimmtheit von Gott. Da lagen diese beiden Parteien im Clinch, wusstet ihr das? Das war eine intensive Auseinandersetzung. Die Folge daraus, ihre ganze Theologie war anthropozentrisch. Anthropozentrisch, passt das? Also auf Menschen ausgerichtet. Vom Menschen her denkend. Zum Menschen hier auslegend. Also sie war sehr menschenzentriert. Und jetzt, wie kommen sie aber zu so einer Theologie? Und wie kommen sie zu der Meinung, dass es keine Auferstehung gibt, somit kein Gericht und all das? Und jetzt komme ich zu dem eigentlich von, und das ist sehr wichtig. Wisst ihr, was sie betont haben? Als ich das las, erschrak ich. Weißt ihr, was sie permanent betont haben? Sie haben gesagt, wir müssen nur die 5 Bücher Mose akzeptieren. Jede andere Auslegung von Tradition und Lehrer und Rabbiner und Mischner und so akzeptieren wir nicht. Nur das reine Wort Gottes, was eigentlich ja schon mal gut klingt. Aber dann haben sie alles andere, die Propheten, alles abgegrenzt. Und dann sagten sie, und jetzt kommt's, wir müssen Mose buchstäblich verstehen. Wir dürfen nicht vergeistlichen. Das ist der Punkt. Nicht vergeistlichen. Natürlich, sie sagten, es gibt keine geistliche Dimension. Keine Geister, keine Engel, kein Leben über das Irdische hinaus. Sie weigerten sich an alles Geistliche zu glauben. Sie sagten, das Geistliche ist nicht das wahre, echte. Es gibt's nicht einmal. Sie sagten, wir müssen auf das Irdische, das Buchstäbliche. Mose muss buchstäblich gelesen werden. Kommt euch das bekannt vor? Alles andere, wenn die Pharisäer kamen und sagten, das bedeutet das, sagt ihr, oh, ihr vergeistlicht immer. Der Punkt ist, die Pharisäer haben es nicht gut vergeistlicht. Die Pharisäer haben es immer wieder versucht. Die haben es immer wieder versucht, sie davon zu überzeugen, dass es eine Verstehung der Toten nach der Schrift gibt. Mit den Propheten in den Schriften konnten sie ja nicht argumentieren. Also haben sie es versucht, von Mose zu tun. An zwei Stellen, aus Zeitgründen spare ich euch, das haben sie es versucht, lächerlich. Kein Wunder, dass die Pharisäer, die Sadduzäer ihnen nicht Gehör geschenkt haben. Sie konnten nicht, weil sie selbst ein so begrenztes Verständnis der Schrift hatten, waren sie nicht in der Lage, von den 5 Büchern Mose ihnen zu beweisen, es gibt Engel, es gibt Geist, es gibt ein Leben nach dem Tod, Gott ist Geist. Der Geist schwebte über dem Wasser. Sie waren nicht in der Lage, die Sadduzäer von dem geistlichen Leben zu überführen. Wisst ihr, über was sie diskutiert haben? Und das ist lächerlich. Ich mache ein Beispiel. Sie haben darüber diskutiert, in der Auferstehung wird man nackt oder bekleidet auferstehen. Weil die schriftgelehrten Pharisäer, die glaubten an eine Verstehung, aber sie glaubten an eine irdische, fleischliche Auferstehung. Ich sage euch gleich, was die Sadduzäer für ein Auferstehungsverständnis hatten. Sie sagten, wenn die Leiber auferstehen, dann in ihrem Verständnis, das heißt, Mensch ist tot und dann macht Gott wieder die Menschen, die tot waren, lebendig. Aus Asche wird wieder Knochen und Sehnen und Fleisch und Haare und alles. Und dann stehen die Menschen wieder auf. Und dann sagten die, oh, aber wenn die ganzen Kleider ja verwest sind im Grab, das ist ja peinlich. Das geht ja gar nicht. Dann stehen sie ja alle dann entblößt da. Wie werden sie auferstehen? Und dann haben sie, nein, Gott macht auch die Kleider wieder neu. Also sie wird mit Kleidern auf. Das war ihre Thematik. Darüber haben sie mit den Sadduzäern gestritten und die Sadduzäer sagen, hey, kein Wunder. Dann sagen sie, was ist mit allen, die auferstehen werden und nicht in Jerusalem gestorben sind? Wie kommen sie alle nach Jerusalem? Da kamen einiges auf die schlaue Idee. Unterirdisch gibt es überall Tunnel. Von der ganzen Welt gibt es Tunnel, die nach Jerusalem führen. Und sie kommen dann alle durch die Tunnel. Das waren die Themen über die Auferstehung und wie sie sein soll. Lächerlich. Kein Wunder konnten sie nicht überzeugen. Was glaubten die? Und jetzt wichtig, die Sadduzäer aber, sie glaubten an eine buchstäbliche Auferstehung. Die sagen, wir müssen sie buchstäblich verstehen. Und du denkst, du hast doch gesagt, die glauben an keine Auferstehung. Doch, aber wisst ihr, an was sie geglaubt haben? Sie sagen, wir sagen euch, was die Auferstehung ist. Es ist nicht ein Leben nach dem Tod. Es ist nicht ein Leben dann bei Gott und so weiter. Es ist die Auferstehung Israels. Gott wird die Nationen Israel wieder auferstehen lassen. Buchstäblich, so wie er es verheißen hat. Freunde, liest die Bibel buchstäblich. Da steht, und ich werde sie alle sammeln aus den Nationen. Glaubt ihr, dass es eine geistliche Sammlung ist? Von wegen. Das ist eine buchstäbliche Sammlung. Und sie werden alle buchstäblich kommen. Und dann wird Israel wieder buchstäblich als Nation mit all ihren Grenzen, mit all dem Thron, mit dem König und mit den Frieden. Das wird alles buchstäblich sein. Ihr vergeistlicht immer alles. Gott hat nie von einer Auferstehung im Geist geredet. Er hat immer von der Auferstehung Israels geredet. Spürt ihr, warum mein Thema ist? Das ist ihre Überzeugung. Und darauf pochten sie. Liest die Bibel buchstäblich. Jesus irrt. Er liest die Bibel nicht buchstäblich. Er vergeistlicht. Das ist ihre Anklage. Also sagten sie, es gibt einen buchstäblichen Frieden. Das heißt, Römer werden weggehen. Sie werden besiegt werden. Es gibt einen buchstäblichen David. Also in dem Sinne, da wird einer, das gibt, ich will so sagen, ihr Verständnis ist irdisch. Und die Erfüllung des Moses ist immer alles irdisch. Es ist auf die Zeit hier, sie glauben nicht an die verschiedenen Zeitalter. Sie glauben nicht, dass es zwei Zeitalter gibt. Sie haben gesagt, es gibt nur ein Äon, und zwar jetzt und hier. Entweder leben wir jetzt und hier vor Gott und mit Gott, danach ist es aus. So leben wir jetzt vor Gott, in dieser Welt. Und darum suchten sie. Jesus hat in ihrer Theologie keinen Platz gehabt. Und das ist verständlich, oder? Wenn man so ein Verständnis hat. Aber ich will euch das jetzt, bevor wir jetzt weitergehen, und das mache ich mit großen Schritten, bevor wir weitergehen, möchte ich euch das ans Herz legen. Was haben sie geglaubt? Sie, und darum geht es, wenn Jesus sagt, ihr irrt, dann hat es was mit dem Bibelverständnis zu tun. Und sie hatten einen menschenzentrierten, einen irdischen, ein buchstäbliches Verständnis gefordert. Und alles andere war vergeistlichen. Und das, so kann man die Bibel nicht lesen. Und dann wollten sie Jesus von seinem Irrtum und von seiner Dummheit überführen. Sie wollten ihn und seine Theologie lächerlich machen, lächerlich dastehen, indem sie sagen, seine Lehre der Auferstehung ist lächerlich. Und um das lächerlich zu machen, was machen sie? Schauen wir uns diese Frage an, schauen wir uns die Falle an. Ich lese ab Vers 19. Lehrer, Punkt, nee, Komma, Lehrer. Schaut mal, die Sadduzäer, auch das muss sie viel gekostet haben, das zu sagen, Lehrer. Sagten sie nicht, weil sie davon überzeugt waren, Jesus ist ein Lehrer. Sie sind davon überzeugt, Jesus ist ihr Lehrer. Warum sagen sie aber das Lehrer? Weil sie auch jetzt sagen, jetzt wollen wir, du bist ein Lehrer? Genauso wie die Pharisäer gesagt, geh, du lehrst Gottes Wege immer wahrhaftig. Geh, du scheust nicht von Menschen und so weiter. Das ist die gleiche Art. Du bist ein Lehrer? Okay, jetzt stellen wir dir mal eine Frage, Lehrer. Das ist spottend, Lehrer. Du bist ein Lehrer. Also, lass uns mal einen theologischen Disput führen. Das ist, was sie machen. Sie erinnern, du willst ein Lehrer sein? Also gut. Holen wir was? Ein Lehrer muss sich wo auskennen? Mose. Und merkt ihr, warum sie jetzt mit Mose zitieren? Es gibt für sie nichts anderes, nur Mose gibt es. Es gibt nur Mose. Also Vers 19. Mose hat uns geschrieben. Mose hat uns geschrieben. Schön. Das ist schon mal eine gute Erkenntnis. Was hat er ihnen geschrieben? Wenn jemand Bruder stirbt und lässt eine Frau zurück und hinterlässt kein Kind, dass sein Bruder seine Frau nehme und seinen Bruder Nachkommenschaft erweck. Also sie beziehen und sie zitieren aus dem Stegreif 5. Mose Kapitel 25 Verse 5 bis 6, falls ihr das nachprüfen und lesen möchtet. Auch das aus Zeitgründen will ich jetzt da nicht hineingehen und euch das auslegen, aber ich will auch darauf euch auf etwas hinweisen. Sie zitieren Mose aber nicht richtig. Sie sagen, die sind Lehrer, aber was Mose gesagt hat, wenn dein Bruder bei dir wohnt, könnt ihr gerne nachlesen, 5. Mose 25, wenn dein Bruder bei dir wohnt und du stirbst und deine Frau soll niemand anderen, keine außerhalb heiraten, sondern sie soll den Bruder heiraten, der bei dir ist, damit dein Name nicht aus dem Volk Israel ausgelöscht wird. Man nennt das die Levirat-Ehe bzw. die Schwager-Ehe. Der Gedanke ist folgendes: Wenn der Bruder keine Nachkommenschaft hat und keine Kinder zeugt und stirbt, dann stirbt sein Name aus und somit stirbt der Erbteil und die Linien sterben aus. Und das war das Gebot, dass der Bruder dann die Frau seines Bruders nehmen soll, vorausgesetzt, er hat keine andere Frau. Deswegen, der bei dir ist, der bei dir wohnt. Der Bruder muss nicht seine Frau jetzt scheiden lassen oder muss noch eine zweite, dritte, vierte Frau dazunehmen, um seinem Bruder Nachkommenschaft zu zeugen. Das ist kein Freibrief für, wie nennt man das, Polygamie? Das ist es nicht. Sondern Mose sagt, wenn der Bruder, der bei dir ist, das heißt, er redet von einem Bruder, von einem jungen Bruder, jüngeren Bruder, der nicht verheiratet ist. Das ist aber nicht das Thema. Und er sagt, dann soll er Nachkommenschaft zeugen. Und dann, wenn dieses Kind zur Welt kommt, sollst du nicht deinen Namen ihm geben, sondern den Namen deines Bruders. So bleibt der Name bewahrt. Nur nebenbei, wenn man das nicht begreift in der Bibel, werden viele Geschlechtsregister für uns zu einer Falle oder zu einer Schwierigkeit. Viele Doppelungen, die wir dann haben, oder wir denken, hey, Zerubabel ist doch in der und der Linie. Wenn man nicht beachtet, diese Schwagerehe, versteht man nicht, warum Zerubabel zwei Väter hat, in zwei verschiedenen Geschlechtsregistern. Das hat was mit der Schwagerehe zu tun. So, aber das ist nur nebenbei. Das ist das hilft uns, manche Linien sauber zu verfolgen. Aber was sie machen, ist Folgendes. Sie sagen, okay, Mose hat doch was gesagt. Und jetzt nehmen sie Moses Wort. Und sie sagen, Mose hat doch gesagt, man soll für Nachkommenschaft sorgen. Und wenn es keine Kinder gibt, soll sie den Nächsten heiraten. Mose hat geredet, wenn du stirbst, soll dein Bruder. Was machen sie? Es kommt eine absurde Frage. Sie machen jetzt, sie konstruieren eine Geschichte. Ist keine echte Geschichte. Sie sagen nicht von zwei Brüdern, sondern die reden von sieben. Schon, bei zwei hätte es ja schon gereicht, oder? Die Frage ist, wessen Frau wird sie dann sein? Die hätten auch fragen können, von dem ersten oder von dem zweiten, oder? Aber das reicht ihnen nicht. Die wollen ihn bloßstellen. Entschuldigung, sie wollen ihn lächerlich machen. Also müssen sie sagen, sieben sogar. Die arme Frau. Und sie rekonstruieren eine Geschichte. Ich lese ab Vers 20. Es waren sieben Brüder. Und der erste nahm eine Frau und dann kein Kind. Und dann sagte, und der zweite hat versucht, Nachkommenschaft zu zeugen. Kein Kind. Der dritte, kein Kind. Und alle sieben haben es probiert. Die arme Frau. Nur damit der Name dieses Volkes, dieser Linie bestehen bleibt, musste sie sieben Männer heiraten. Das ist ihre Geschichte. Und als ob es nicht genug ist, sagen sie, gell? Das ist schon schwer für diese Frau. Dann starb sie am Ende auch kinderlos. Mit all sieben Versuchen starb sie kinderlos. Und dann kommt ihre Frage, schaut mal. Also nochmal, das ist wirklich eine konstruierte Geschichte, die gab es nicht. Das haben sie sich, die haben eine absurde Geschichte zusammengestellt, um diese Absurdität, diese Lehre noch größer zu machen. Versteht ihr? Und jetzt schaut mal ihre Frage, ihre Falle, ihre Frage. Wessen Frau von allen wird sie in der Auferstehung sein? So, Jesus, du sagst, es gibt eine Auferstehung. Wessen Frau wird sie dann sein? Von welchen? Und damit haben sie schon die Pharisäer absurdum geführt. Sie sagen, ihr denkt, guckt mal, nach Auferstehung stehen die Menschen wieder auf, alle leben wieder. Ja, was ist mit all diesen Frauen, die unterschiedliche Männer haben? Mit wem wollen sie dann zusammenleben? Mit allen sieben? Das ist ja undenkbar. Ja, aber wen dann? Ja, wahrscheinlich wieder den ersten, weil die Linie muss ja weiter, der Versuch muss mal wieder starten, die Linie wieder in Gang zu setzen. Also muss der erste wieder ran, oder was? Oder doch der letzte? Jesus, komm mal, gib uns eine Antwort. Was ist von deiner Theologie? Wie wird diese Frage, wer ist dann der wahre Mann, wie wird sie beantwortet? Alle waren doch ihre Männer. Damit sagen sie, deine Theologie der Auferstehung ist total sinnlos, nein, absurd. Habt ihr bedacht, was nach der Auferstehung für Konsequenzen das für all die Umstände? Denk mal an heute. Wir brauchen keine sieben. Eine Frau verliert den Mann. Er stirbt. Sie heiratet nochmal. In der Auferstehung, wessen Mann wird sie sein? Über wen wird sie sich dann freuen? Versteht ihr, was ich meine? Wisst ihr, wie viele Christen genau so denken? Weil sie kein Verständnis von der Auferstehung haben, haben sie genau die gleichen Gedanken. Ja, welcher wird mein Mann sein? Werde ich ihn wiedererkennen? Werde ich ihn wieder lieben? Oh nein, ich will aber nicht jemand mit anderem teilen. In gleichen Gedankenmustern stecken die Christen heute drin. Und sie merken nicht, dass sie ein sadduzäisches Verständnis da haben. Wisst ihr warum? Und ich sage euch, weil sie die Auferstehung wie verstehen? Buchstäblich. Und wie nicht? Geistlich. Weil sie nicht begreifen, was die Auferstehung letztendlich ist, was das Wort Gottes lehrt. Was lehrt? Es ist absolute Unwissenheit. Und sie meinen, mit dieser Frage Jesus absurdum geführt haben und ihn als Irrlehrer dargestellt haben und vor allem als einer, der Mose nicht nur nicht kennt, sondern auch gegen Mose redet. Und dann denken sie, oh, das Volk wird jetzt Jesus verwerfen, weil er gegen Mose ist. Und jetzt kommen wir zum Herzstück, zu dem Schlüsselvers. Gucken wir uns die Antwort Jesu. Und wie immer, waren wir bis jetzt enttäuscht von seinen Antworten? Waren sie bis jetzt nicht herrlich souverän, in Vollmacht, in Autorität, in einer Weisheit, dass ich jedes Mal Gänsehaut kriege, wenn ich das lese? Glaubt mir, das ist nicht weniger, was er jetzt macht. Jetzt kommt eine Antwort, mit der haben sie genauso wenig gerechnet wie die schriftgelehrten Pharisäer. Aber sie hat es noch mehr in sich. Sie hat es mehr in sich. Schaut mal, was er sagt. Vers 24. Jesus sprach zu ihnen, ihr irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes? Was macht Jesus? Zuerst mal sagt er, ihr irrt. Ihr sagt, ich irre. Nein, 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 nein. Er dreht den Spieß um und sagt, nein, ihr seid die Irrenden. Ihr sagt, ich bin ein Irrlehrer. Er sagt, nein, ihr seid die Irrlehrer. Und warum? Was ist ihr Irrtum? Darf ich es so formulieren? Er sagt, ihr habt keine Ahnung. Es sind die Elite, es sind die, die sagen nur das Wort Gottes. Die sagen, wir müssen es nur buchstäblich ganz genau, alles ganz genau beachten. Die den Gottesdienst geleitet haben, die Führung Israels schlechthin waren. Und Jesus kommt und sagt, ihr habt keine Ahnung. Könnt ihr euch vorstellen? Ihr kennt die Bibel nicht. Das ist, also damit meint er nicht, dass sie nicht wissen, wo was steht, denn sie haben gerade aus dem Stegreif 5. Mose zitiert, gell? Damit ist nicht gesagt, ihr wisst nicht, wo was steht. Er sagt, ihr habt kein Verständnis von dem, was steht. Ihr habt über die Auferstehung im Mose habt ihr keine Ahnung. Ihr sagt, da steht nichts drin. Die Pharisäer, die haben das auch nicht gefunden. Die haben auch keine Ahnung von der Schrift. Ihr sagt, ihr habt keine Ahnung, was da drin steht. Jesus sagt zwei Dinge. Ich möchte euch auf zwei Dinge aufmerksam machen. Er sagt das Erste, wo ihr Irrtum liegt. Und er sagt, ihr Irrtum liegt erstens wohin? In der Unkenntnis der Schrift. Zweitens, im Nichtkennen der Kraft Gottes. Was meint er damit? Ich möchte euch ganz kurz das erklären, was er damit meint. Er sagt, ihr kennt die Schrift nicht. Das heißt, ihr habt keine Ahnung, was Mose geschrieben hat. Da ihr mich schon länger kennt und die anderen lernen mich jetzt kennen, einer meiner Lieblingsabschnitte im Johannesevangelium ist Kapitel 5, Vers 39, wo Jesus sagt, ihr irrt. Warum? Ihr erforscht die Schriften, ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind von mir Zeugen. Ein paar Verse weiter aber sagt er, ich werde euch nicht anklagen, das ist ab Vers 45. Ich werde euch nicht anklagen, Mose wird euch anklagen. Und wisst ihr, was er sagt? Denn er hat von mir geschrieben und wenn ihr Mose nicht glaubt, glaubt ihr auch mir nicht. Jesus hat das Zeugnis gegeben, Mose hat von ihm geschrieben. Und somit auch von dem Evangelium, somit von der Erlösung. Liebe Freunde, das ist der Grund, warum ich seit 4 Jahren bei uns am Kreuzlichtseminar vom ersten Buch Mose durch die 5 Bücher Mose gehen. Wir sind ja beim 5. Buch Mose jetzt, Kapitel 6 oder so, nee, 8. Und Schritt für Schritt durch Mose zu gehen und zu sagen, wie hat Mose von Jesus geredet? Und glaubt mir, 4 Jahre reichen nicht mal aus, um das gründlich zu tun. Er hat das getan, ständig das getan. Und sie haben nicht begriffen, sie haben nicht verstanden, von was er redet. Warum? Weil sie immer gesagt haben, man muss buchstäblich, man kann da, oh, alles wird hineingelegt, alles wird vergeistlicht. Das ist genau die Anklage gewesen. Das war die Anklage gegenüber Jesu, alles wird vergeistlicht. Buchstäblich muss man es auch nicht, die Bibel verstehen. Und Jesus sagt, nein, darum versteht ihr sie nicht. Darum versteht ihr sie nicht. Und dann sagt er, und weil ihr die Schriften nicht versteht, wisst ihr, jetzt ist wichtig, Weil ihr nicht die Schriften versteht, versteht ihr auch nicht, wer Gott ist. Ihr kennt darum auch nicht seine Kraft. Das heißt, ihr begreift nicht, wozu er fähig ist. Ihr begreift nicht, was er tut, wie er es tut, warum er es tut, mit wem er es tut. Ihr kennt Gott nicht, weil ihr die Schrift nicht kennt. Und er redet nicht nur von der Kraftlosigkeit in ihr Leben, das passiert, genau. Er redet grundsätzlich, er sagt, weil ihr die Schrift nicht versteht, versteht ihr nicht, was Gott mit der Auferstehung eigentlich vorhat. Ihr habt keine Ahnung, was Gott in der Auferstehung macht. Ihr denkt irdisch, ihr denkt menschlich, ihr denkt an Kleider, an Tunnel, an Möglichkeiten. Ihr denkt nicht, was ist eigentlich die Auferstehung? Und jetzt gibt er uns eine Antwort. Er gibt uns eine Antwort. Eigentlich zwei. Er geht auf diese zwei Aspekte jetzt ein. Zuerst sagt er etwas zu der Kraft Gottes. Dann sagt er zu dem richtigen Verständnis der Schrift. Also er hat zuerst gesagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Jetzt sagt er, okay, ich sage euch was zu der Kraft Gottes und dann sage ich euch was zu der Schrift. Das ist von der Logik vom Text. Wenn ihr da hineinschaut, dann würdet ihr sehen. Schaut mal, er gibt die Antwort. Er sagt Folgendes. Jetzt kommt Vers 25. Neben. Das ist ein Beweis. Das ist eine Erklärung. Er sagt Folgendes. Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel in den Himmeln. Oh, werden wir wie Engel? Kriegen wir Flügel? Was bedeutet wie die Engel? Wir werden keine Engel. Jesus lehrt nicht, wir werden Engel. Wir werden sogar höher wie Engel. Wir werden Engel richten. Was meint aber Jesus, wenn er sagt, ihr werdet wie die Engel? Wie sind die Engel? Sind die Engel irdisch? Sind die Engel gebunden an einen Zeitraum? Sind sie in Fleisch und Blut? Nein, die haben kein Fleisch und Blut. Ihre Herrlichkeit ist eine andere Herrlichkeit. Ihr Leib ist ein anderer Leib. Ihr Leib ist nicht von dieser Welt. Jesus sagt, wenn ihr sagt, ihr werdet wie die Engel, sagt, ihr werdet eine andere Gestalt haben, eines Engels gleich, nämlich was? Ihr werdet was werden? Geist. Denn Engel sind was? Geister. Diese Sadduzäer haben hier schon wieder abgeschaltet. Warum? Weil sie an Geister gar nicht geglaubt haben. An Engel gar nicht geglaubt haben. Jesus argumentiert, sagt, ihr werdet sein wie die Engel. Und die sagen, Engel gibt's doch gar nicht. Aber Jesus sagt, ihr irrt, ihr habt etwas nicht begriffen, was Gott ist und was Gott tut und was Gottes Plan ist. Die Bibel lehrt ist was? Gott ist Geist. Wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben können, was müssen wir werden? Geist. Aber wenn du an die Geister nicht glaubst und Geist nicht glaubst, dann verstehst du Gott und seinen Plan nicht. Du verstehst von Anfang an, vom ersten Buch Mose nicht, warum Adam entschlafen musste und aus Adam eine Rippe genommen werden musste, um eine Eva zu machen, die wie ist wie Adam. Und die nicht wie die Tiere sind und nicht wie, sie musste von Adam sein, damit sie ist wie Adam. Man muss so sein wie Gott, um mit Gott ein Partner zu sein und Gemeinschaft zu haben. Man muss sein wie Gott. Vom ersten Buch an der Bibel erklärt Gott, was er vorhat. Sie verstehen nicht, buchstäblich, meine Rippe natürlich, alles muss man buchstäblich. Das jetzt auszulegen, auf Christus zu deuten, das ist Spinnerei. Der später Paulus sagt, ich deute dieses Geheimnis auf Christus und die Gemeinde, sagen sie, Christus und die Gemeinde, buchstäblich. Nichts hineinlegen, nichts vergeistlichen. Das ist Adam, das ist Eva, das war's. Das ist irdisch, das hat nichts mit Ewigkeit, hat nichts mit Christus, hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Hat nichts mit Auferstehung zu tun, dass Adam ins Schlafen wieder aufstehen. Allein schon im ersten Kapitel wird das gelehrt. Sie haben nichts davon verstanden. Die kannten diese Schrift gar nicht. Die begriffen sie nicht. Sie dachten, die Auferstehung ist irdisch, materiell. Und so ist das Verständnis auch der Auferstehung. Die Menschen stehen wieder auf und die sind dann so mit Leib und so, wie sie sind. Und natürlich läuft das Leben hier auf dieser Welt wieder so ab. Und dann ist die Frage, wie heiraten, nicht heiraten, anziehen, nicht anziehen. Und Jesus sagt, ich sage euch zwei Dinge. Erstens, die sind Geister. Die Auferstehungsleiber sind nicht irdisch. Die Auferstehung ist für wohin? In den Himmel steht es, diesen Engel in den Himmeln. Bitte merkt euch das. Wenn Menschen auferstehen, was lehrt Jesus? Wo kommen sie hin? Ich provoziere jetzt, mache ich. Sie werden 1000 Jahre auf der Erde herrschen. Oh, mit welchen Leibern? Mit den verherrlichten, auferstandenen geistlichen Leibern. Und zu gleicher Zeit werden Menschen aber in Leibern leben und werden sich fortpflanzen, heiraten, verheiraten. Jesus sagt, nach der Auferstehung, was wird es nicht mehr geben? Heiraten, verheiraten. Das heißt, keine Kinder mehr. Das ist nämlich der ganze Gedanke, Fortpflanzung. Und was lehren? Was lernen unsere Sadduzäer heute? Nach der Auferstehung, wo wird sie stattfinden? Und wo werden wir leben? Auf der Erde, irdisch. Mit Fortpflanzung, man wird zwar lange leben und spät sterben, aber am Ende gibt es noch mal Versuchungen, am Ende gibt es noch den Tod, all das. Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Die Auferstehung ist nicht für die Erde, die Auferstehung ist für den Himmel. Die Auferstehung ist nicht leiblich, die Auferstehung ist geistlich. Und da wird man sagen, die Korinther haben gesagt, so ein Schmarrn, wie wird das passieren? Und dann müssten wir jetzt all unsere Predigten wieder rausholen über 1. Korinther 15. Der Same, den man sät, ist nicht der gleiche, der aufgeht. Das Himmlische ist nicht das gleiche wie das Irdische. Wir haben das Bild des Irdischen getragen, dann würden wir das Bild des Himmlischen tragen. Das, was man sät, ist nicht das, was dann auferstehen wird. Das ist nicht das Gleiche. Und wir Menschen denken, ja, wenn wir auferstehen, ja, werde ich noch diese Narbe haben? Werde ich noch meine Rückenschmerzen haben? Nein, kein Leid, kein Tränen. Oh, das ist unser Verständnis. Wenn wir so kurzsichtig denken, dann haben wir selbst die Schrift nicht verstanden. Die Auferstehung ist etwas weit Größeres. Und darum sagt Jesus, ihr kennt die Auferstehung nicht, ihr begreift nicht die Kraft Gottes. Wisst ihr, warum das sagt? Ihr habt keine Ahnung, zu was Gott fähig ist. Ich will das so oft sagen. Wenn du heute da sitzt, zu Hause oder hier und denkst, oh, da sehe ich ja meinen lieben Mann nicht mehr, ich bin nicht mit ihm nicht verheiratet, oh nein, aber ich liebe ihn so sehr. Dann begreifst du nicht, was Gottes Kraft in der neuen Auferstehung macht. Das heißt, wenn das Irdische dir schon so gefällt, ist dir bewusst, dass die Ehe ein Schattenbild auf Christus und die Gemeinde ist. Das haben wir schon oft bei der Hochzeit, habe ich das schon ein paar Mal gesagt. Jeder weiß das, gell? Aber wir wollen dieses Bild bewahren, auch wenn Jesus, wenn das Eigentliche da ist. Gell? Ich lehre, dass Schattenbilder nur dann eine Funktion haben, bis das Eigentliche kommt. Wenn derjenige den Schatten wirft, er kommt, dann braucht es den Schatten nicht mehr. Gell? Darum glaube ich, es braucht kein Tempel mehr, kein Opfer mehr. Aber die Ehe schon. Die Ehe hört auf. Was sage ich, wenn ich Menschen traue? Bis der Tod euch scheidet. Das ist die Grenze, weil nach dem Tod gibt es keine Ehe mehr. Da ist vorbei. Und dann sagst du aber, nein, ich will nicht, ich will bei diesem Schatten bleiben. Dann hast du nicht begriffen, was aber danach noch kommt. Was für eine Ehe kommt dann? Wer ist der Bräutigam? Auf wen weist das hin? Wenn das für dich schon Genuss ist, ich hoffe es ist. Wie viel mehr, was Gott in seiner Kraft fähig ist zu tun, was noch viel größer und herrlicher ist. Wenn du an dem irdischen Gefallenen, sündigem Leben und einer gefallenen Ehe schon Freude hast, wie viel mehr an der Freude der himmlischen Ehe in der Beziehung. Aber wir trauen Gott nicht zu, dass in seine Kraft uns etwas dann schenken mag, das herrlicher ist, als was wir jetzt hier haben. Wir sagen, oh nein, Gott, nein, 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 oh, ich habe Angst. Jesus sagt, ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung, was die Auferstehung ist. Ihr habt keine Ahnung, wie es nachher in der Auferstehung sein wird. Warum nicht? Ihr traut Gott nicht zu, dass er in der Lage ist, etwas Neues zu schaffen, was nichts mit dieser Erde zu tun hat. Was nichts mit diesem Leben zu tun hat. Nichts, das unter dieses Leben und die Sündhaftigkeit, Sterblichkeit unterworfen ist. Ihr traut es ihm nicht zu, weil ihr seine Kraft nicht kennt. Ihr wisst nicht, wozu Gott fähig ist. Wenn du sagst, aber ich habe Angst vor der Ewigkeit, dann traust du Gott nicht zu, dass er diese Ewigkeit tausendmal, nein, ich kann es in die Zahlen nicht zählen, wie viel schöner er die Ewigkeit machen kann. Was glaubst du eigentlich, wer Gott ist? Was glaubst du, was er tun kann? Was glaubst du, was er fähig ist? Wenn er schon so eine irdische, schöne Schöpfung machen kann, die im ersten Buch Mose uns beschrieben wird. Was glaubst du, kann er nicht eine himmlische schaffen? Solltet ihr sagen, nö. Ihr sagt, ihr kennt Gott nicht. Ihr habt keine Ahnung, wer er ist. Ich will nicht sagen, dass die Ehe nicht gut ist. Genießt sie. Wisst ihr warum? Genießt sie jetzt. Warum? Weil die Ehe ist für die Erde. Die ist für die Erde. Aber für all die, die keine Ehe haben, sagen, oh, mir fehlt sowas. Das ist nicht, das ist nur ein Schatten und Bild. Freu dich auf die wahre Ehe. Ich beeile mich. Jetzt gibt es eine zweite Antwort und die hat es in sich. Die hat es in sich. Vers 26. Was aber die Toten betrifft, also merkt ihr, jetzt hat er gerade darüber geredet, was die Kraft Gottes betrifft. Jetzt redet er, was über die Auferstehung betrifft. Was aber die Toten betrifft, dass sie auferweckt werden. Jetzt schaut mal, was er sagt. Habt ihr nicht in Mose gelesen? Das ist genial. Was haben sie gesagt? Mose ist gegen die Auferstehung. Jesus, deine Lehre der Auferstehung ist lächerlich, die steht im Gegensatz zu dem, was Mose gesagt hat. Jesus sagt, okay, ihr irrt, weil ihr Mose nicht kennt. Wie? Habt ihr nicht bei Mose gelesen von der Auferstehung? Und jetzt, könnt ihr euch vorstellen, wie die jetzt dastehen und sagen, jetzt sind wir mal gespannt. Wir kennen all die Stellen. Die Pharisäer haben ihre Lieblingsstellen angebracht. Zum Beispiel in 5 Mose, was ist das? Kapitel, ich weiß nur, wo es bei mir hier. Da heißt es, ich zerschlage, ich töte und ich mache wieder lebendig. Sagt Gott in 5. Buch Mose. Da sagt die Pharisäer, guckt mal, da steht die Auferstehung. Gott lässt sterben und lässt wieder auferstehen. Der Pharisäer sagt, nee, das ist damit nicht gemeint. Die Sadduzäer sagen das. Diese Stelle konnte nicht. Es gibt noch ein, zwei andere Stellen, wo sie versucht haben zu überzeugen, hat nicht gefruchtet. Jetzt bringt Jesus eine Stelle, von der ihr und ich und alle anderen niemals die zitieren würden, um zu beweisen, es gibt eine Auferstehung aus dem Mose. Lest mir mit mir. Habt ihr denn nicht, also er sagt, ich lese nochmal bewusst, was aber die Toten betrifft, dass sie auferweckt werden, also in Bezug der Auferstehung, habt ihr nicht im Buch Mose gelesen und jetzt warten sie, dass jetzt etwas über die Auferstehung kommt. Und Jesus sagt, wie Gott beim Dornbusch zu ihm redete und sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Alles klar? Das ist der Beweis, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Habt ihr das nie gelesen? Natürlich haben wir das gelesen. Habt ihr das mal gelesen? Meine Frage, als ihr diese Stelle gelesen habt, dachtet ihr, oh, es gibt eine Auferstehung der Toten. Das ist aber eine herrliche Stelle über die Auferstehung der Toten. Schon so früh hat Gott Mose verkündigt, es gibt eine Auferstehung der Toten. Wisst ihr, warum nicht? Weil wir die Schrift nicht so lesen, wie Jesus sie liest. Die Schrift, und jetzt zeige ich euch ein herrliches Beispiel. Sie behaupten, Mose lehrt keine Auferstehung der Toten. Erstens, sie behaupten, man muss die Bibel buchstäblich auslegen. Er sagt, okay, nehmen wir Mose und jetzt nehmen wir sie mal buchstäblich. Und jetzt sagt er, was buchstäblich Bibellesen bedeutet und was sie nicht bedeutet. Und da herrscht heute eine Unkenntnis. Leute, die behaupten, buchstäblich muss man lesen, man darf nicht vergeistlichen, verstehen gar nicht, was es bedeutet, buchstäblich die Bibel zu lesen. Buchstäblich Bibellesen bedeutet, ich zeige euch an diesem Beispiel, bedeutet, ein Gleichnis wie ein Gleichnis auszulegen. Eine Metapher wie eine Metapher. Eine Geschichte wie eine Geschichte. Ein Ereignis wie ein Ereignis. Es bedeutet, ein Verb wie ein Verb auszulegen. Ein Tunwort wie ein Tunwort. Es bedeutet, ein Artikel, die, dann ist es die und nicht das. Es bedeutet, Objekt und Subjekt und Prädikat, Satzbau. Es bedeutet, die Grammatik zu beachten. Jedes Buchstaben und jedes Wort zu nehmen und entsprechend der Grammatik das zu behandeln. Das bedeutet auch, eine Zeitform zu beachten. Wenn es heißt, schaut mal, ich, wie Gott bei dem Dornbusch redet und sprach, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs, hat Gott gesagt, ich bin es. Als Mose das hörte, lebte Abraham, lebte Isaak und lebte Jakob? Nee. Sie waren doch alle schon tot, gell? Also, wenn sie tot waren und nach der Vorstellung Sadduzäer, existierten sie nicht mehr. Gab sie nicht mehr, richtig? Wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, dann hätte Gott aber zu Mose was sagen müssen. Ich war Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Das hätte Gott sagen müssen. Das heißt, sie waren meine, aber jetzt sind sie nicht. Warum? Sie existieren nicht. Warum? Es gibt keine Auferstehung. Versteht ihr? Das leuchtet den schlauen Sadduzäern ein. Aber dann sagt Jesus, habt ihr nicht wirklich buchstäblich mal gelesen? Wieso behandelt ihr Gottes Wort nicht so, wie man es behandeln soll? Wieso nimmt ihr die Zeitform nicht wichtig? Das steht, ich bin es. Also wenn Gott es ist, dann existiert ja Abraham noch. Und das ist, da existiert Isaac und Jakob noch zur Zeit Moses. Das heißt, sie leben, obwohl sie schon gestorben sind. Und dann sagte Gott, er ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Was hat Gott mit den Toten gemeint? Er ist ein Gott der Lebenden. Das heißt, wenn Gott sagt, ich bin von Abraham Gott, dann existiert Abraham, dann existiert. Und das haben sie verstanden. Damit haben sie nie gerechnet. Mit so einer Antwort. Das haben sie nie gelesen. Buchstäblich nicht vergeistlichen. Das heißt, sie haben hinter der Grammatik nicht den geistlichen Sinn verstanden. Versteht ihr? Die haben hinter Grammatik nicht verstanden, was Gott eigentlich mit dieser Aussage, ich bin der ich bin, immer sein, denn nicht verstanden, was Gott sagen will. Sie konnten nicht dadurch deuten und geistlich verstehen, dass damit es auch die Auferstehung belegt ist. Nein, buchstäblich. Jesus sagt buchstäblich, dann nimmt's buchstäblich. Dann nimmt die Zeitform ich bin auch buchstäblich ich bin, oder? Merkt ihr, wie er sie fängt? Sie pochen auf eine buchstäbliche Auslegung von Mose. Jesus gibt ihnen eine buchstäbliche Auslegung von Mose und zeigt ihnen damit, es gibt eine Auferstehung. Ist es nicht herrlich? Ich weiß nicht, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Was für eine Weisheit. Was für eine Weisheit. Liebe Freunde, ist das die einzige Stelle in Mose, die von der Auferstehung redet? Nee. Wisst ihr, dass Mose sogar gesagt hat, dass in Mose sogar gelehrt ist, nach 3 Tagen? Steht auch drin in Mose. Es gibt so viele Beispiele, habe ich mir aufgeschrieben, wusste aber, das schaffe ich nicht. Deswegen habe ich eine Klammer, Zugabe, die ich jetzt nicht gebe. Wie viele Beispiele könnten wir jetzt anschauen? Und darum lade ich euch ein, schaut euch die Seminare an. Guckt euch die Predigten auf unseren Seiten an. Wie viele Beispiele gibt es im Buch Mose von Leiden, Sterben und Auferstehung Jesu am 3. Tag? Aber wisst ihr was? Und jetzt sage ich euch, wenn ihr aber sagt, aber man muss es buchstäblich lesen, man darf es nicht vergeistlichen, werdet ihr mir nicht folgen können. Werdet ihr keins von diesen Beispielen verstehen. Aber wenn ihr das versteht, wie man die Bibel lesen soll, nämlich Christus zentriert, vergeistlichen, denn das Geistliche ist das Eigentliche, dann wird die Bibel aufgehen. Und dann ist nicht mehr die Frage, wer wird mein Mann in der Auferstehung sein? Dann ist die lebendige Hoffnung, es wird alles neu. Alles neu. Liebe Geschwister, ich will so enden. Es gibt heute Lehrer, die irren. Die irren genauso. Die behaupten, man muss die Bibel buchstäblich lesen. Sie zitieren Bibelstellen. Wenn sie Leute begraben und haben keine Ahnung, sie lesen erst Kapitel 15 und sie haben keine Ahnung, was sie da lesen. Sie haben ein Verständnis von buchstäblicher Auferstehung, sie haben auch ein Verständnis von einem buchstäblichen Israel, sie haben ein Buchstäblich vom Irdischen, all das. Ja, glauben sie auch an eine leibliche Auferstehung, aber da ähneln sie den Pharisäern, weil sie denken, das hat alles was mit dieser Erde zu tun. Aber ich will euch so viel sagen, die Auferstehung, die uns erwartet, hat nichts mehr mit dieser Erde zu tun. Und ich sage euch ein Wort, damit ihr euch nicht irrt. Denn Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht erben. Wenn wir aber die Vergänglichkeit ablegen und die Unvergänglichkeit anziehen und einen neuen Leib in der Auferstehung bekommen, dann erben wir was? Das Reich. Aber Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben, weil sein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich möchte beten. Jesus, bitte Herr, schenk ein klares Verständnis deines Wortes, dass wir dich erkennen und dass wir dich nicht verwerfen. Dass wir dich und dein Wort nicht verwerfen und den Willen Gottes nicht verwerfen und somit die Anbetung und die Frucht der Anbetung Gott verweigern. Herr, schenke uns ein richtiges Verständnis der Auferstehung. Amen.